Das Buch Nehemia geht ja um den Maueraufbau. Geht darum, dass das, was kaputt gegangen ist, wiederhergestellt wird. Das geht aber nicht nur darum. Gott hat Nehemia nicht nur dahin geschickt, damit es außen herum gut wird, sondern auch damit es innen wieder gut wird. Ist ja genauso bei einem Haus. Wenn es draußen gut aussieht, aber drinnen nicht so gut wird, dann ach, ist blöd. In den Sprüchen heißt es sogar, lieber unter einem tropfenden Dach wohnen, als mit einem zänkischen Weibe. Also, da wo kein Frieden drinnen ist, dann nützt der Frieden von draußen auch nichts. Jetzt haben die Feinde Israels, die Feinde der Juden, haben sich gesagt, es hat nicht funktioniert damit, dass wir sie verspottet haben. Sie haben weitergebaut. Es hat auch nichts gebracht, dass wir sie attackieren wollten, dass wir Attentate auf sie vorüben wollten. Und darum hat der Feind sich was Neues überlegt. Er hat gesagt, gut, wenn das alles nicht klappt, dann machen wir Unfrieden von drinnen. Jesus sagt selber mal, ein Haus, das mit sich selber uneins ist, das kann nicht bestehen. Das sagt er in dem Zusammenhang davon, dass ihm vorgeworfen wird, er würde die Dämonen durch den Satan selber austreiben. Und da sagt er, das ist ja völlig bescheuert, wenn ich das mache, dann arbeitet der Teufel ja gegen sich selbst. Also das geht nicht. Auch ist wichtig mit der Einheit, Jesus selber betet um die Einheit der Leute. In Johannes 17 betet er darum, dass wir eins sind, wie auch Vater und Sohn eins sind. Das geht ja gar nicht unbedingt so darum, dass wir alle dieselbe Meinung hätten, gerade politisch. Da mag ich das Beispiel sehr mit Matthäus und Simeon dem Zeloten. Matthäus, der gesagt hat, für die Römer kriege ich nicht aus dem Land, ich arbeite mit ihnen. Und Simeon hätte Matthäus dafür wahrscheinlich am liebsten die Gurgel durchgeschnitten, weil er ihn als Volksverräter sah. Und beide sind aber mit Jesus gegangen. Und am Ende war es tatsächlich so, nachdem der Heilige Geist gekommen ist, sie waren eines Sinnes. Eines Sinnes heißt nicht, dass sie partout einer Meinung waren. Aber sie haben gewusst, das will Jesus jetzt. Das ist das, worum es geht. Und was ist besonders dieses eines Sinnes sein im Sinne von Jesus? Das Gebot, was er seinen Jüngern gegeben hat beim Abendmahl. Zweimal sagt er es sogar. Einmal in Johannes 13, einmal Johannes 15. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das spricht zum einen davon, dass er den Jüngern die Füße gewaschen hat. Dass er sich zum Diener gemacht hat. Es spricht zum anderen davon, dass er sich sogar noch tiefer begeben hat als den Diener, dass er selber gesagt hat, ich gehe in den Tod für euch. Und nachdem er das gemacht hat, das ist dann klar, was wir als Maßstab haben, wie wir uns einander lieben sollen. Machen wir bloß nicht unbedingt. Und das Problem ist jetzt auch hier im Volk. Der Teufel hat bemerkt, er kann das Volk nicht aufhalten. Sie bauen weiter und weiter und weiter und eben die Attacken von draußen funktionieren nicht, also kommen jetzt die Attacken von drinnen. Und da gehen wir jetzt gleich weiter. Nehemia Kapitel 5. In diversen Kommentaren heutzutage liest man, dass das sogenannte Sozialkritik sei. Kann man auch so bezeichnen. Was sie damit meinen ist, dass eben die Missstände aufgezeigt werden, die da jetzt existieren zwischen Arm und Reich zum Beispiel. Ganz besonders sagt man, Sozialkritik kommt vor bei Amos, bei Jesaja auch und bei Micha. Waren alle relativ gleiche Zeit, Amos war ein bisschen früher, aber genau. Was dann meistens unterschlagen wird, ist, dass die Propheten alle sagen, es passt aber nicht einfach nur, wie ihr untereinander lebt, sondern das hat einen Grund. Die sogenannte Sozialkritik sind die Symptome, was aber die Ursache ist, dass die Liebe zu Gott nicht stimmt. kann man tatsächlich dann nehmen mit dem, was Jesus Jahrhunderte später sagt, als er gefragt wird, was ist das größte Gebot? Und da gibt das Doppelgebot der Liebe. Zum einen Gott lieben und zum anderen den Nächsten wie sich selbst. Das eine, die Liebe zu Gott, ist das Vertikale und die Liebe zum Nächsten ist das Horizontale. Es muss beides zusammen sein. Also wenn ich sage, ich liebe Gott und liebe meinen Bruder nicht, dann mache ich was falsch. Dazu könnt ihr gerne mal im Johannesbrief weiterlesen. Wenn ich sage, ich liebe die Nächsten, aber ich liebe Gott nicht, dann stimmt da auch was nicht. Dann ist das, die Nächsten lieben, ein Selbstzweck. Dann ist es tatsächlich eher, damit ich mich selber besser fühle und nicht, damit ich Gott die Ehre gebe. Beides gehört zusammen. Und wir sehen es bei Jesus auch, dass beides zusammengehört. Weil er den Vater liebt, liebt er die Jünger. Er könnte die Jünger nicht so lieben, einfach nur drauf los. Er könnte auch nicht den Vater einfach lieben. Weil die Liebe des Vaters zum Sohn genau gleich ist wie zu allen Menschen. Und wenn wir das nicht im Herzen haben, wenn wir die Liebe Gottes nicht im Herzen haben, dann geht's bei uns schief, wie es bei Israel schief ging. Immer wieder und wie es jetzt auch hier in Jerusalem schief geht. Jetzt fangen wir endlich an. Vers 1. Und es erhob sich ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Was ist hier passiert? Das große Geschrei, also der Aufschrei, weil es nicht gut läuft. Und zwar aus dem Volk. Und es werden extra noch die Frauen hier mit dazugenommen. Weil alle davon betroffen sind. Weil sie alle sagen, das geht so nicht. Für solche Verhandlungen waren eigentlich eher die Männer. Tatsächlich auch später zur Jesuszeit. Das Zeugnis von Frauen hat nicht wirklich gegolten. Darum ist es übrigens umso glaubwürdiger, dass die Auferstehung jetzt als allererstes von Frauen gesehen wurde. Aber hier ist jetzt die Männer und die Frauen. Sie sind alle dabei und sagen, so geht's nicht weiter. Das ganze Volk, Männer und Frauen. Und es geht gegen ihre jüdischen Brüder. Also diejenigen, die zum gleichen Volk gehören. Wir sind auch Brüder als Christen. Und ich sage das ganz bewusst, wir sind Brüder, nicht wir sind Brüder und Schwestern, weil wir in Jesus Christus die Sohnschaft haben. Vor Jesus, also in Jesus Christus, sind wir vor Gott alle Söhne Gottes. Das hat mit dem Erbrecht zu tun. Wenn eine Frau partout sagen will, ich will aber Tochter Gottes sein. Ja, schön und gut, aber dann hast du nichts mit dem Erbe zu tun. Nimm an, was Jesus dir anbietet. Nimm das ruhig an. Er sagt, du bist tatsächlich auch vor Gott Sohn. Das heißt nicht, dass wir nicht als Christen unterschiedliche Aufgaben haben. Das heißt nicht, dass die Rollen, die Gott dem Mann und Frau gegeben hat, dass die plötzlich rausfallen. Aber in der Ebene, dass wir Erben sind, sind wir tatsächlich auf der gleichen Ebene. So, hier, es geht gegen die jüdischen Brüder. Also, wenn wir das jetzt politisch sehen wollten, könnte ich ganz viel dazu sagen, das möchte ich aber nicht, weil ich das Ganze nicht politisch aufladen möchte und weil Politik schadet dem Ganzen sehr, wenn ich jetzt eine politische Brille aufsetze und sage, oh ja, so muss es sein. Wir gucken zum einen, wie war es damals und dann können wir aber sehen, was hat das geistlich für uns zu tun. Also, Uneinheit zwischen dem eigenen Volk, Uneinheit zwischen den Brüdern, wenn ein Geschrei aufkommt wegen der einen über die anderen, dann kommt das Volk Gottes nicht weiter. Es ist ganz interessant, wenn ihr mal in die Apostelgeschichte guckt, da steht an etlichen Stellen, sie waren eins, und wo sie eins waren, da ist was passiert. Weil Gott gesagt hat, jetzt ist mein Volk wirklich mal einig, jetzt geht's aber los. Und das will der Teufel nicht. Er will Uneinheit haben, weil dann kann er uns wesentlich besser zerstreuen. Wenn sich die Gemeinde nicht eins ist, und zwar in dem, dass sie sagen kann, ich teile deine Meinung nicht, aber in Jesus sind wir eins. Und wir gucken jetzt gemeinsam ins Wort Gottes. Wir gehen gemeinsam unter das Wort und dann wird er uns wahrscheinlich etwas sagen, das eben nicht A, nicht B ist, sondern Aleph. Das ist das Problem manchmal, dass, oder ganz oft, dass wir sagen, meins muss es sein und nicht anders. Vers 2. Die einen sprachen, unsere Söhne und Töchter müssen wir verpfänden, um Getreide zu kaufen, damit wir essen und leben können. Also es sind wirtschaftlich blöde Zeiten. Entweder das oder sie haben nicht gut gewirtschaftet. Vielleicht auch beides. Aber Hungerszeiten sind ja tatsächlich auch die Zeiten, in denen die nicht so gut Bestückten dann irgendwas machen müssen. Das Interessante ist, sie sagen, unsere Söhne und Töchter müssen wir verpfänden. Sie müssen ihre eigenen Kinder hergeben, um essen zu können. Das ist schon ziemlich krass. Das spricht nicht davon, dass sie irgendwie von Gott gesegnet werden. Also man könnte es ihnen jetzt selber vorwerfen und sagen, hättet ihr euch an Gottes Wort gehalten? Gott hat ja seinen Segen versprochen. 3. Mose 26. Oder auch 5. Mose 28. Da könnten sie sich tatsächlich selber in die eigene Nase fassen. Aber das Problem ist, dass sie hier ihre eigenen Kinder hergeben müssen. Das, was ihnen am liebsten ist. Das müssen sie hergeben, damit sie selber zu essen haben. Zum einen, okay, unsere Kinder sind bei den anderen dann in einer gewissen Weise gut aufgehoben, weil wer Sklaven hat, der muss sie ja auch versorgen. Aber dann zu sagen, wir können gar nicht leben, ohne dass wir unsere Kinder hergeben. Das ist eine krasse Sache. Und das ist etwas, das nicht sein darf, auch im geistlichen Leben. Dass Eltern ihre Kinder sozusagen aufgeben müssen, um geistlich voranzukommen. Wie zeigt sich das? Das geht zum Beispiel dadurch, dass ich meine eigenen Kinder nicht selber im Glauben erziehe. Und zwar, es geht schon, dass Leute mithelfen, aber dass ich die Hauptlast auf andere schiebe. Dass ich jetzt zum Beispiel sage, das soll in der Gemeinde sein. Jungschar, Kinderkirche, was auch immer. Dass ich an dem Punkt sage, ja, nee, machen andere. Da habe ich meine Kinder gewissermaßen verpfändet, damit ich Zeit habe für was anderes. Und mach mir nicht klar, dass ich da, wo ich meinen Kindern die Botschaft weitergebe, wo ich mit meinen Kindern durch das Wort Gottes gehe und wo ich es weitergebe, dass ich dadurch selber genährt werde. Also mein geistlicher Notstand, den versuche ich dadurch zu lösen, dass ich meine Kinder woanders hingebe, weil ich sage, ich kann es ja selber nicht gut genug. Anstatt dass ich sage, wir gehen gemeinsam in den Gottesdienst und wir gehen gemeinsam durch die Bibel und ich erkläre euch es, soweit ich kann, und vertraue darauf, dass Gott mir auch mehr zeigt. Ich gebe aber nicht meine Kinder ab. Das haben sie machen müssen. Sie haben die Kinder woanders hingegeben, damit sie dort versorgt werden. Das geht mit allen geistlichen Komponenten so. Auch tatsächlich ganz viel, was in der Schule passiert, ist geistlich. Da wird nicht einfach nur Mathe unterrichtet. Da wird nicht nur Grammatik unterrichtet. Da werden geistliche Botschaften übermittelt. Da werden Philosophien beigebracht, die mit der Bibel nichts zu tun haben. Und dann, natürlich, wir haben in Deutschland Schulpflicht, aber dann muss man die Kinder wieder nehmen und sagen, okay, was habt ihr gelernt? Und mit denen durchgehen, was passt damit mit dem Wort Gottes zusammen? Und auch dann wieder, ja, aber ich habe doch selber nicht genug. Vertraue darauf, wenn du das weitergibst, was du selber hast, dann gibt Gott dir auch mehr. Und Vers 3, die anderen sprachen, unsere Äcker, Weinberge und Häuser müssen wir versetzen, also verpfänden oder Hypothek drauf aufnehmen, damit wir Getreide kaufen können in dieser Hungerzeit. Jetzt wird der Besitz hergegeben. Ist wieder etwas, das sollte eigentlich nicht sein, aber es passiert eben. Das ist tatsächlich schon Teil des Gesetzes Mose. Also Mose sagt, wer Schulden gemacht hat, gibt erstmal was her, verkauft Dinge, die er selber hat, damit er davon leben kann. Das kriegt er spätestens nach 50 Jahren zurück. Spätestens, da ist das sogenannte Erlassjahr oder das Jubeljahr. Da kommt alles wieder. Übrigens sagt Jesus, ich bin gekommen zu verkündigen das gnädige Jahr des Herrn, oder man kann auch übersetzen das Jubeljahr, das Erlassjahr. Mit Jesus hat das Erlassjahr endlich angefangen, dass alles zurückkommt, was wir verloren haben, durch unsere eigene Schuld und auch durch unverschuldete Sachen. Jetzt hier kommen die Äcker, die Weinberge und die Häuser, der Acker, da wird das Getreide angebaut. Getreide ist, wenn wir zum Beispiel das Gleichnis vom Sämann angucken oder auch vom Unkraut unter dem Weizen, Getreide ist ein Bild für das Wort Gottes selber. Der ist tatsächlich, also ich gebe mein eigenes her, um von woanders was herzubekommen. Es klingt irgendwie dumm. Aber es muss irgendwie sein. Also anscheinend muss es sein. Aber also wenn ich sozusagen meine eigene Bibel aufgebe, ist einfach mal aus der Luft gegriffen, und dann mir von jemand anderem von der Bibel erzählen zu lassen. Ich finde es schön, dass ihr hier bei den Bibelabenden zuhört. Das ist auch wichtig, dass wir gemeinsam unter das Wort kommen. Aber das soll nicht zu dem Preis sein, dass ihr sagt, ich gebe meine Bibel her. Ich gebe meinen persönlichen Glauben her. Nee, das ist nicht. Ich teile das Wort hier aus, damit es bei euch durch Gottes Gnade auf fruchtbarem Boden fällt. Aber nicht andersrum. Dass ihr sagt, jetzt brauche ich nicht mehr, jetzt gebe ich es her, damit ich dann mich dort versorgen kann. Weinberge. Wein spricht in der Bibel zum Beispiel von Freude. Wein spricht auch vom Blut Jesu. Bei den Äckern und auch bei den Weinbergen kommt aus dem Getreide und aus den Trauben kommt jeweils aus vielen Einzelnen eine Einheit. Da wird diese Einheit eigentlich wieder aufgegeben, damit man woanders was holen kann. Da wird das, was Gott gegeben hat, aufgegeben durch die Armut, damit man von woanders her was kriegen kann. Das darf nicht sein. Das soll nicht sein. Und die Häuser, auch nochmal der ganz eigene Haus des Schutzes. Das Haus steht auch in der Bibel für die Familie. Dass man die eigene Familie aufgibt dafür. Ja, um des Evangeliums Willens kann es sein, dass ich rausgehe von der Familie. Aber hier geht es tatsächlich darum, dass ja die Eltern sagen, oder die Hausbesitzer, wir mussten das hergeben. Also diejenigen, die dem Ganzen vorstehen, sagen, wir müssen unsere Sicherheiten abgeben, damit wir überhaupt was anderes kriegen. Vers 4, wieder andere sprachen, wir haben auf unsere Äcker und Weinberge Geld aufnehmen müssen, um dem König Steuern zahlen zu können. Also hier kommt nochmal ein ganz anderer Einfluss, für den sie wirklich nichts können. Der König verlangt Steuern. Und jetzt sagen sie, wir müssen Hypotheken aufnehmen, damit wir das zahlen können. Also wieder Schulden gemacht. Und das ist wieder unpraktisch. Im Geistlichen ist natürlich Schulden, ich habe mir was zu Schulden kommen lassen. Also, so absurd das manchmal sein kann, aber gewissermaßen, damit ich für die Sünden, die ich getan habe, gerade stehen kann, muss ich irgendwie mich doch wieder versündigen. Das ist das Krasse in dieser Welt, wo wir nicht mit Gott leben können oder wo wir nicht so richtig mit ihm leben. Da kommt dadurch, dass ich Dinge in Ordnung bringen will, kommt neue Schuld dazu. Ganz bescheuert, aber es ist so. Und jetzt kommt es weiter in Vers 5. Nun sind wir doch wie unsere Brüder, von gleichem Fleisch und Blut. Und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und Töchter als Sklaven dienen lassen und sind schon einige unserer Töchter erniedrigt worden, mit anderen Worten, sind missbraucht worden. Und wir können nichts dagegen tun und unsere Äcker und Weinberge gehören anderen. Die sind jetzt ganz unten. Die sind durch ihre Schulden ganz unten angekommen. Und jetzt das Geistliche dabei, eben Schulden. Wir haben uns was zu Schulden kommen lassen, bei anderen und auch bei Gott. Und das kann sich anhäufen. Kann sich noch mehr anhäufen. Und häuft sich noch mehr an. Und am Ende ist man total in der Abhängigkeit von allen möglichen Leuten. Dadurch, dass die Schulden aus welchen Gründen auch immer sich anhäufen, kommt die Uneinheit hinein. Wie kann diese Uneinheit wieder aufgelöst werden? Dazu kommen wir gleich. Diese Uneinheit, die dadurch geschieht, dass wir uns was zu Schulden kommen lassen. Ich denke, ihr wisst schon die Antwort, aber ich lasse es noch ein bisschen im Raum stehen. So eine Ungerechtigkeit innerhalb der Gemeinde, die zeigt sich dadurch, dass ich jemandem anderen ständig seine Fehler vorhalte. Und mitunter sind es die Fehler von vor Jahren. Der hat damals, als er dies und das und jenes gemacht hat, das und so gesagt und überhaupt und sowieso. Und mir hat der Ton nicht gefallen. Oder der macht es immer so und so macht er es auch weiter und der hat was gegen mich. Das sieht man ganz eindeutig. Und die Gemeindeleitung, die arbeitet gegen die Gemeinde. Oder die Gemeinde will sich der Gemeindeleitung nicht unterordnen. Oder was auch immer. Ganz krass ist nochmal eine Ursache dafür, dass wir einander gern die Schulden anhäufen, beziehungsweise aneinander schuldig werden. Etwas, was Jesus in Lukas 12 sagt. Da geht es darum, dass Menschen nicht damit rechnen, dass er bald wiederkommt. Da heißt es nicht vom bösen Knecht, dass er sagt, Jesus kommt überhaupt nicht mehr wieder. Da geht es beim bösen Knecht darum, dass er sagt, mein Herr kommt noch lange nicht wieder. Und da, wo diese Einstellung nicht drin ist, dass Gott nicht bald auf den Plan kommt, dass Jesus nicht bald wiederkommt, daraus kommt dann, dass wir die anderen schlagen. Sei es nur verbal. Daraus kommt, dass wir die anderen nicht gut behandeln. Dass wir aus unserem eigenen Herzen heraus ihnen mit Abscheu begegnen. Und mit Hass. Und mit allem Möglichen, dass wir aufeinander einschlagen, verbal. Gerade auf diejenigen, die mit mir nicht gleicher Meinung sind. Politisch, gesellschaftlich, was auch immer. Und dadurch wird mehr Schuld aufgeladen. Dadurch spaltet sich die Gemeinde noch mehr. Weil natürlich diejenigen, die die eine politische Richtung haben, müssen sich dann zum Beispiel anhören, von der Kanzel her, dass die eigene Einstellung total falsch ist und mit dem Evangelium nichts zu tun hat. Vielleicht an manchen Punkten sogar stimmen mag. Aber dann werden nicht nur die Meinungen abgestempelt, sondern gleich die Leute. Das spaltet. Und dann sucht man sich selber einen, der vielleicht sogar dieselbe politische Meinung hat, der das dann von der Kanzel predigt, und werden die Gemeinden politischer. Spaltet wieder. Ganz großes Problem. Vers 6. Als ich aber ihr Schreien und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Nehemia ein Bild für den Heiligen Geist und er hört die Missstände. Er hört, was im Volk nicht richtig funktioniert. Und das macht ihn zornig. Warum wird er zornig? Weil er sieht, wie wir miteinander umgehen. Der Heilige Geist wird zornig darüber, dass wir einander nicht vergeben. Das ist das, was im Gleichnis vom Schalksknecht vorkommt. Matthäus 18. Das folgt auf die Frage des Petrus, wie oft soll ich denn meinem Bruder vergeben? Reicht 7-mal, was ja schon eigentlich sehr oft ist, gerade weil die Pharisäer damals gesagt haben, 3-mal vergeben reicht. Und Jesus sagt, nein, 70-mal 7-mal. Und dann kommt dieses Gleichnis von dem Schalksknecht, der selber dem König mehrere Jahreslöhne an Gehalt schuldet. Oder also mehrere Jahresgehälter schuldet er ihm an Geld. 10.000 Talente sind's. Und der König bemerkt, er kann's nicht zahlen. Müsste ihn eigentlich ins Gefängnis werfen und der Schalksknecht fleht ihn an und der König erlässt ihm die Schuld. Und das hat den Schalksknecht aber überhaupt nicht berührt. Er kommt raus und sieht, da kommt einer, der hat ihm 100 Tageslöhne geschuldet. Und anstatt genauso zu handeln wie der König, schmeißt er den anderen ins Gefängnis, bis er bezahlt hat. Das kommt vor den König und er sagt, gut, du willst nicht vergeben, dann wird dir auch nicht vergeben. Und du musst auch in den Knast. Gott sieht, wie wir miteinander umgehen, wie wenig wir bereit sind, einander zu vergeben, und er wird zornig, weil er sagt, ich habe dir so viel vergeben. Und so gehst du mit den anderen um. Und das sagt er beiden Seiten dann auch. Also jeder ist gewissermaßen einer der Armen, die beim anderen Schulden haben. Aber jeder ist gleichzeitig auch derjenige, bei dem der andere Schulden hat, weil wir aneinander schuldig werden. Und ganz oft ist bei solchen Auseinandersetzungen keiner bereit, dem anderen zu vergeben. Oder wir vergeben nach außen hin, aber irgendwie durch unsere Worte wird dann wieder klar, der ist doch nicht wirklich vergeben. Oder wir sagen, ja, ja, vergeben, aber nicht vergessen. Dann tragen wir das Ganze immer noch mit uns herum. Vergessen heißt im biblischen Sinne auch nicht, dass ich es überhaupt nicht mehr weiß, was mir der andere getan hat. Vergessen heißt, ich handle nicht mehr entsprechend. Also, vergeben und vergessen bedeutet, es ist am Kreuz und ich handle nicht mehr entsprechend. Und wenn es bei mir wieder hochkommt, dann vergebe ich erneut und vergesse erneut. Und ich muss es nicht immer wieder hochbringen. Das und dies und jenes hat der und der mir getan. Sondern ich sage, hat er vielleicht getan, aber es ist am Kreuz. Da muss jeder von uns dran lernen. Und da, wo ich es nicht mache und wo ich sogar noch mehr daran bin, das dem anderen vorzuhalten oder anderen Leuten davon zu erzählen, was mir der andere Böses getan hat und so weiter, da wird Gott zornig. Wo die Vergebung nicht akzeptiert wird, und zwar meine eigene Vergebung und die Vergebung am anderen, da wird Gott zornig. Da wird Nehemia hier als Bild für den Heiligen Geist zornig, da ist der Heilige Geist selber zornig und muss es den anderen Leuten vorhalten. Vers 7, und ich hielt Rat mit mir selbst und schalt die Vornehmen und die Ratsherren und sprach zu ihnen, wollt ihr einer gegen den anderen Wucher treiben? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen. Erstmal Rat mit mir selbst. Also es ist wichtig, mit sich selbst Gespräche zu führen. Dann kriegt man wenigstens mal kompetente Antworten. Und dann ist es genauso wichtig, zu gucken, was heißt es geistlich. Der Heilige Geist, Nehemia, hat einen Rat mit sich selbst, mit Vater und Sohn. Und der Vater sagt mitunter, ja, so ist das Gesetz. Und der Sohn sagt, ja, aber mein Blut. Und dann kommt es zusammen. Und dann werden die Vornehmen und die Ratsherren gescholten. werde ich als derjenige, der nicht bereit ist zu vergeben, werde ich gescholten. Das ist eine der Aufgaben des Heiligen Geistes. Das Wort Parakaleo bedeutet zum einen ermahnen, aber auch ermutigen. Also das Ermahnen ist tatsächlich in diesem Fall ein Scheltwort. Und ich muss mir anhören, wie kannst du es wagen, dem anderen nicht zu vergeben, wenn dir doch vergeben worden ist. Und die große Versammlung, die zusammengebracht wird, ist dann auch gegen mich, wenn ich nicht bereit bin zu vergeben. Und dann muss ich mir das anhören, was jetzt in Vers 8 kommt. Und sprach zu ihnen: Wir haben unsere jüdischen Brüder losgekauft, die den Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war. Wollt ihr nun eure Brüder verkaufen, damit wir sie wieder zurückkaufen müssen? Da schwiegen sie und fanden nichts zu sagen. Und fanden nichts zu antworten. Also, der Heilige Geist sagt dann eben: Wir haben unsere jüdischen Brüder losgekauft. Dort, wo es möglich war, das ist mir zu lang, heute darauf einzugehen. Aber auf alle Fälle losgekauft. Jesus hat doch den Preis bezahlt am Kreuz. Er hat den Preis dafür bezahlt, dass meine Schuld bei Gott vergeben ist und dass ich wieder frei bin. Und doch wird es immer wieder so sein, dass sich die Leute wieder reingeben in die Sklaverei bei den Menschen. Paulus sagt im 1. Korintherbrief: Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht wieder Sklaven der Menschen. Da ist übrigens die Sklaverei ganz viel mit sexuellen Praktiken, die halt in Griechenland viel waren, die zu den ganzen Opferpraktiken dazugehört haben. Dadurch wird man allein schon Sklave seiner selbst, Sklave der Sünde, Sklave von anderen Menschen. Aber eben auch dadurch, dass man nicht vergibt. Und das sagt Nehemia hier ganz klar: Wir haben anderen vergeben. Wir haben den Preis dafür bezahlt. Das hätten wir nicht machen müssen. Gott sagt: Ich hätte den Preis nicht bezahlen müssen. Ich hätte meinen Sohn nicht geben müssen für euch. Ich habe es trotzdem gemacht. Und dann kommt eben dieser Vorwurf: Wollt ihr nun eure Brüder verkaufen, damit wir sie wieder zurückkaufen müssen? Mit anderen Worten, muss Jesus etwa noch einmal sterben, damit du endlich zufrieden bist? Muss Jesus noch einmal ans Kreuz gehen, damit du sagen kannst: Jetzt kann ich ihm vergeben? Weil wenn Jesus das nochmal machen müsste, könntest du dir selber nicht sicher sein. Dann könnte ich mir selber nicht sicher sein, dass er mir auch wirklich vergeben hat. Aber wir haben es im Hebräerbrief: Jesus ist einmal gestorben für die Sünden. Ein einziges Mal, das reicht völlig aus. Bloß leben wir nicht so. Bloß lebe ich nicht so. Ich halte immer wieder in meinem Herzen wenigstens den Leuten vor, was sie an mir Falsches getan haben. Und vor allem mache ich es so auf die Weise, dass ich sage: Ich vergebe euch auch nicht. Und dann muss mir Jesus wieder klar machen: Junge, dir ist vergeben. Ich habe einen hohen Preis bezahlt für die Leute. Und jetzt gib du sie nicht wieder in die Sklaverei, nur weil du meinst, dass deine popelige Angelegenheit wichtiger sei als meine. Es ist Gott schon wichtig, dass an mir auch nichts Böses passiert, wie auch an den anderen. Und gerade dadurch, wenn ich andere nicht vergebe, tue ich ihnen aber wieder Böses. Ist schon irgendwie krass. Dadurch, dass ich nicht vergebe, versündige ich mich am anderen. Das ist das, dass ich sie wieder verkaufe. Dass ich sage: Ihr gehört gar nicht zu Jesus. Ich kann euch nicht vergeben, weil ihr nicht zu Jesus gehört. Und Jesus sagt: Doch, natürlich. Und darum kommt dann dieses: Da schwiegen sie und fanden nichts zu antworten. Jep. Ganz genau das. Wenn Jesus mir vorzeigt: Das habe ich für dich getan. Und so verhältst du dich gegenüber den anderen. Vers 9. Und ich sprach: Es ist nicht gut, was ihr tut. Solltet ihr nicht in der Furcht Gottes wandeln, um des Hohnes der Heiden willen, die unsere Feinde sind? Was ist hier das Interessante? Die Furcht Gottes. Da, wo ich Gott fürchte, behandle ich die Leute um mich herum gut. Hast du nicht gesagt, wir sollen Gott lieben? Ja. Und erinnert euch gerne daran, was ich beim Gebet des Nehemia gesagt habe. Gottes Furcht und Gottes Liebe widersprechen sich nicht. Das sind Komponenten. In einer Ehe liebt man sich und fürchtet sich. Und das Fürchten aber dann auf die Weise, dass ich sage, ich fürchte mich davor, dem anderen weh zu tun. Ich fürchte mich vor dem, was der andere dann sagen muss. Ich fürchte mich davor, wenn der andere jetzt erfährt, was ich mache. Oh nein, das will ich nicht. Mitunter ist es manchmal nur diese Konsequenz, die ich fürchte, aber die Konsequenz kann ja auch einfach nur sein, dass der andere traurig wird. Liebe und Furcht gehören in dem Sinne zusammen, dass ich weiß, zum Beispiel bei der Gottesfurcht, ich weiß, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass Gott mir was tut. Das will ich absolut nicht. Natürlich weiß ich, Gott hat das Gericht auf Jesus gelegt, aber ich kann deswegen auch sagen, Sünde ist so schlimm, dass Gott seinen eigenen Sohn dafür bestraft hat, nur damit er mich nicht bestrafen muss. Und wenn er seinen eigenen Sohn nicht verschont, dann halte ich mich tunlichst zu ihm. Dann halte ich mich tunlichst daran, was er sagt. Weil ich weiß, sobald ich mich von dem wegbewege, was der Sohn getan hat, dann geht es mir an den Kragen. Die Furcht Gottes bewahrt mich davor, dass ich mich vor Menschen fürchte. Dass ich sage, was sagen denn die anderen Menschen jetzt von mir? Dass ich mir zu stolz bin oder sage, mein eigener Ruf geht dadurch ja kaputt oder was auch immer. Nee. Gottes Furcht sagt mir, das, was Gott mir antun könnte, ist schlimmer. Das sehe ich am Kreuz. Das, was Gott mir antun könnte, zeigt sich in Jesus, wie Jesus den Zorn Gottes getragen hat. Da zeigt sich der Zorn und die Liebe. Und in der Furcht vor Gott kann ich die Liebe Gottes erst richtig wahrnehmen. In der Furcht vor Gott, weil ich sagen kann, das hat er seinem Sohn angetan, weil er es mir nicht antun wollte. Dann kommt die Liebe daraus. Und aus dieser Liebe, aus der Furcht vor Gott und der Liebe vor Gott oder zu Gott, kommt dann, dass ich meinen Nächsten nicht fürchte. Dass ich aber weiß, er ist im Bilde Gottes geschaffen und ich darf ihn lieben. Wo ich das nicht mache, da kann der Feind von außen richtig gut verspotten. Guck mal, die sind sich überhaupt nicht einig. Die zerfleischen sich gegenseitig. Und das mitunter über poplige Sachen. Poplige Sachen tatsächlich eher sowas wie, der Blumenschmuck gefällt mir nicht. Oder der Musikstil ist nicht richtig. Gibt wichtige theologische Dinge, über die man sich streiten darf. Beziehungsweise bei dem man ganz klar sagt, das ist nicht biblisch, das ist nicht wahr. Aber es gibt andere Sachen, muss man eindeutig sagen, hey, das ist was Äußeres. Darüber brauchen wir uns nicht zerstreiten, aber darüber streiten wir uns meistens eher. Vers 10. Ich und meine Brüder und meine Leute haben unseren Brüdern auch Geld geliehen und Getreide. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Der Heilige Geist als Bild eben sagt hier, ich hab's doch erlassen. Gott hat uns so viel vergeben. Er hat uns, beziehungsweise er sagt erstmal, ich hab ihnen das alles gegeben. Aus Gnade. Wir haben Gott nichts zu bringen gehabt und er hat uns trotzdem alles gegeben dafür. Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen, sagt Paulus im Römerbrief Kapitel 11. Er hat es uns gegeben und er wird es nicht zurückfordern. Er erlässt die Schuld, selbst da, wo ich schuldig geworden bin, weil ich es nicht richtig eingesetzt habe. Und er erlässt es. Und er sagt, wir wollen doch diese Schuld erlassen. Ich vergebe immer wieder neu, sagt Gott, und sagt dann zu mir, vergib du doch auch. Sagt er jetzt in Vers 11 eben als Nehemia zu den Leuten, gebt ihnen doch heute ihre Äcker, Weinberge, Ölgärten und Häuser zurück und erlasst ihnen die Schuld an Geld, Getreide, Wein und Öl, die ihr von ihnen zu fordern habt. Eben, so viel ist vergeben. Jetzt vergib doch auch. Und zwar heute. Sag nicht, ach, ich schlaf nochmal drüber. Weil bis morgen früh, da wird dir der Teufel wieder ganz viele Ideen geben, warum das keine gute Idee ist. Da wird er dir ganz viele Möglichkeiten geben, zu sagen, nee, das hat hier jetzt aber keinen Grund für dich. Also, der hat das getan, der hat das getan. Sag, heute vergebe ich. Wenn mir heute wieder doch was einfällt, vergebe ich es auch heute. Wenn mir morgen wieder was einfällt, dann vergebe ich es auch heute. Zwar am Morgen heute. Da sprachen sie, wir wollen es zurückgeben und wollen nichts von ihnen fordern und wollen tun, wie du gesagt hast. Und die Priester rief die Priester und nahm einen Eid von ihnen, dass sie so tun sollten. Sie sagen alle, okay, wir machen das. Wir geben es zurück, wir fordern nichts von ihnen. Also das, was an mir an Schuldigkeit getan ist, das erlasse ich völlig. Und wo in irgendeiner Art und Weise ein Pfand gegeben werden musste, ein geistliches Pfand, das gibt es zurück. Es gibt das Vertrauen zurück. Es gibt die Liebe zurück. Warum? Weil Jesus mir vergeben hat. Und dann nochmal das, ich rief die Priester und nahm einen Eid von ihnen, also die Priester werden gerufen und ihnen, das sind jetzt die Reichen, wird extra nochmal mit einem Eid bekundigt vor den Priestern. Wir sind Könige und Priester vor uns, voreinander, vor unserem hohen Priester Jesus, kommt dieser Eid, dass ich sage, ich vergebe, weil das, was mir angetan wurde durch Gott, viel besser ist, viel größer ist. Und darum kann ich das bisschen vergeben, was mir angetan wurde. Noch Vers 13, dann sind wir für heute fertig. Auch schüttelte ich mein Gewand aus und sprach, so schüttle Gott einen jeden aus seinem Hause und aus seinem Besitz, der dies Wort nicht hält. So sah er aus, geschüttelt und leer. Und die ganze Gemeinde sprach Amen und lobte den Herrn und das Volk tat so. Was heißt das hier von Nehemia? Er schüttelt sein Gewand aus, das ist eine Zeichenhandlung. Ganz viel im Alten Testament, die Propheten müssen irgendwelche Zeichen machen. Ganz besonders krass bei Nehemia und bei Hesekiel. Ah, hier noch mehr, aber auf alle Fälle bei denen jetzt mal. Nehemia macht es ja auch, schüttelt sein Gewand aus. Kommt später mit dem Staub von den Füßen schütteln, wo Jesus das sagt. Was sagt er hier? So schüttle Gott einen jeden aus seinem Hause und aus seinem Besitz, der dies Wort nicht hält. Jesus bringt das an. Im Gleichnis vom Schalksknecht. Er bringt es auch beim Vater Unser an. Er sagt ja, wir sollen beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und hinterher, direkt nach dem Vater Unser, kommt nochmal, dass er sagt, wenn ihr nicht vergebt, wird euch auch nicht vergeben werden. Das ist etwas, das Gott tatsächlich ganz klar durchzieht. Er sagt, wenn du nicht vergibst, dann ziehe ich meine eigene Vergebung zurück. So wichtig ist ihm das, dass wir einander vergeben. Dass die Schuld, die mir von anderen angetan wurde, nicht wieder aufgebracht wird. Dass die Schuld, die mir von anderen gebracht wurde, am Kreuz gelandet ist. Weil er weiß, diese Schuld macht sonst kaputt. Vergib's dem anderen. Auch wenn dir der andere selber nicht vergibt, wie du an ihm schuldig geworden bist, das ist egal. Du vergibst erstmal, weil dein eigenes Heil daran hängt. Man kann deutlich sehen, wem vergeben ist, wer das für sich wirklich richtig annehmen kann, mir ist vergeben, dadurch, dass er anderen vergeben kann. Und das ist besonders dann wichtig, wenn es große Streitereien gab. Und das ist ganz wichtig, wenn, jetzt wird es tatsächlich mal politisch, wenn wir uns angucken, wie gespalten nicht nur das Land ist, sondern die Welt. Und wenn dann Gottes Geist wirkt, dann können tatsächlich all die bösen Worte, die übereinander gesagt wurden, können sie vergeben werden. Und dann müssen sie vergeben werden. Und wenn dann diejenigen sagen, von den, die vielleicht sogar aus gutem Recht die anderen verurteilt haben, ich will aber nicht vergeben, nachdem das wie die mir angetan haben. Aufgepasst. Und auch umgekehrt. Vergebung ist eine todernste Sache. Denn Jesus ist dafür in den Tod gegangen. Sterben wir auch unserem eigenen Stolz und vergeben wir, damit die Einheit wiederhergestellt werden kann. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns immer wieder zeigst, was du für uns im Sinne hast. Danke, dass du uns zeigst, wie wir selber aneinander schuldig werden und was plötzlich aus diesen Schulden kommen kann. Dass wir einander aufgeben, dass wir das aufgeben, was uns eigentlich gut tun sollte, weil wir denken, dass wir woanders was Neues herbekommen. Danke, dass du uns hilfst, dass wir alles wieder zurückbekommen können. Dass wir dir nachfolgen und dass wir dir dienen und dass wir deinen Namen verherrlichen und deine Vergebung in die Welt bringen. In deinem heiligen Namen. Amen.